Herzlich willkommen zu Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Folge 5. Der totale Lockdown. Im Roman 42 von Thomas Lehr. Daraus lesen und darüber diskutieren der Buchhändler und Kulturpolitiker Murphy Burkhardt, der Medienstudent Tim Kuhr, die Germanistin Stefanie Schmoll und mein Name ist Theo Schneider. Seit Corona steht die Welt ziemlich still. Nicht ganz, aber doch, je nach Land, Region und Infektionsrate mal mehr oder weniger. In Thomas Lehrs Roman 42 steht die Welt ganz still. Es herrscht ein radikaler, totaler, globaler, vermutlich und absoluter Lockdown. Denn irgendjemand oder irgendetwas hat die Zeit angehalten. Die Welt ist erstarrt. Nicht vernichtet, nicht zerstört, aber in einer zeitlosen Gegenwart eingefroren. Die Zeit ist ihr abhanden gekommen. Mit einer Ausnahme, und das sind 70 Wissenschaftler, Journalisten und ihre Begleiter, die im Kernforschungszentrum CERN bei Genf waren und es dort besichtigt haben. Was ist da passiert? Was machen sie dann in einer Welt, in der die Zeit stehen geblieben ist? Was alle und alles betrifft, außer diese 70 Personen selbst. Das ist das Setting und grob gesagt die Handlung des Romans von Thomas Lehr, dessen eigentliches Thema aber sowohl das Thema des Romans, auch das Thema vielleicht von Thomas Lehr, die Zeit ist. Der Roman beginnt in Genf, in CERN und zum Einstieg, ja, vielleicht die Passage, als die da rausgekrochen kommen aus diesen unterirdischen Teilchenbeschleunigern. Stefanie Schmoll liest.
12.45 Uhr. Die 5 Hallen des PA-8-Geländes standen schon vorher still. Im CERN-Hauptquartier, auf einer der großen Tafeln eines Vorlesungssaals, wird uns Mendecker diese Hallen skizzieren. Zerrauften Haars, blassen Gesichts, krawattenlos und so fahrig, dass er mehrere Kreidestücke zerbricht, wird er uns seine Ansicht der Vorgänge erklären. Des Vorgangs. Entscheidend war offensichtlich unsere Anwesenheit zur entscheidenden Stunde und Sekunde einer genau bestimmten Region. Man stelle sich eine Art Blase vor, unsichtbar die Halle über dem Delphi-Schacht umfassend, den Parkplatz bis zum Reifen des ersten Polizeimotorrads und dem ausgestreckten Arm von Madame Denou. Die Sphäre müsse die vordersten Mitglieder unserer Gruppe umspannt und sich westwärts im Durchmesser verjüngt haben, so als wäre sie aus dem Fahrstuhlschacht emporgequollen, von der haushohen Riesenwalze des Detektors aus wie eine Luftblase im Juragestein nach oben gestiegen. Berini und ich, zwei Kreidestriche stehen nicht ganz zu Unrecht für das, was von uns übrig geblieben ist, könnten bezeugen, dass die Digitalanzeige des Fahrstuhls um 12.46 Uhr noch aktiv gewesen sei. Die Fahrstuhlkabine habe womöglich wie eine Abrisskante funktioniert oder sei wie das Mundstück eines aufgeblasenen Ballons gewesen. »Wir seien also nichts weiter als ein Furz der Zeit«, wird Sperber ausrufen, drei Hörsaalsitze zu meiner Rechten. Und so, das heißt natürlich mit Flatus Temporis, betitelte er einen seiner ersten Bulletin-Aufsätze. Und etwas weiter wird die Situation dann noch näher geschildert. Die vom Delphi-Schacht her aufsteigende chronifizierende Blase war schon zerplatzt, als Madame Denou ihre Möwe fing. Wie in einem Seifenschaum sollen auf dem Areal Dutzende kleiner Sphären übrig geblieben sein, die je einen einzelnen Menschen umschlossen, sich aber, auch hierin den Seifenblasen ähnlich, zu größeren Gebilden zusammenfügten, sobald sie einander genügend nahe kamen, etwa auf die Entfernung, indem man sich mit ausgestreckten Armen die Hände reichen konnte. Mendeckers Kreiden werden die elenden Striche, die uns zum Zeitpunkt Null am Punkt PA8 darstellen sollen, mit an Fischblasen erinnernden oder erdnussähnlich geformten umhüllenden Puffern. Innerhalb dieser Grenzen, die wir in panischem und halb wahnsinnigem Zustand erkunden mussten, hören wir uns. Ein Schritt beiseite, ein Kopfdrehen, augenblicklich umfängt uns dann wieder die Stille oder vielmehr nur noch der Lärm, den wir selbst machen. Ich stand nah genug bei Marcel, der, flankiert von den beiden Leibwächtern, den Arm ausstreckte und das unübertreffliche Wort fand für all diejenigen, die zum Bereich der sektausgießenden Hostessen gehörten. Sind die fotografiert worden? Mumifiziert wäre ebenfalls ein brauchbarer Ausdruck gewesen, aber Mumien sitzen nicht wohlgenährt und fleischesprall auf Motorrädern. Gefroren trifft die relative Starre der beiden Fahrer der Zernbusse, die sich den Hosenboden kratzend und das Genick massierend gegenüberstehen. Ersetzt ihre Zigaretten durch Fieberthermometer und ihr werdet nichts Auffälliges an ihnen finden. Narkotisiert, somnambulisiert, in komatöse Puppen verwandelt, eingepökelt in den Aspik der Luft. So und ähnlich erscheinen sie uns. Es hatte die Motorradpolizisten getroffen, die Hostessen, die Busfahrer. In den Begleitfahrzeugen zu den Staatskarossen saßen zwei diensttuende Beamte wie ausgestopft in schönster Steifhaltung. Einen Zerntechniker in grauem Kittel hatte der Coup de Ton auf besonders beeindruckende Weise erwischt. Mitten im Sprung über eine am Boden liegende Kabeltrommel levitierte er dahin, gehalten vom Auftrieb seiner flügelhaften Kittelschöße. Fotografiert worden zu sein, auskristallisiert im Fixierbad der Welt. Das Kinderwort bleibt unübertrefflich, auch für die dritte Dimension.
Was ist das für ein verrücktes Setting? Mir fällt kein Roman auch kein Science Fiction. Ich habe viel gelesen, zumindest die klassischen, sowas noch nicht. Frage an den Buchhändler, der noch mehr gelesen hat.
Nee, ich kenne auch keinen Science Fiction, der so radikal alles, wirklich alles anfriert, ne? Weil es passiert ja dann nichts mehr. Es wächst nichts, es bleibt alles in dem Stand. Und die mit ihren Blasen können innerhalb der Blasen dann alles machen sozusagen, den anderen die Teller leer essen, sich waschen, solange in dem Hahn noch Wasser ist und dann zum nächsten gehen und es dort dasselbe machen. Ne? Deswegen ziehen die dann, müssen die dann ja auch rumziehen und sich ihre Blasen durch die Gegend wandern lassen.
Oder zusammenschließen.
Oder auch, zusammenschließen.
Ja, wenn sie miteinander kommunizieren wollen oder größere Dinge machen wollen, weil die ja immer so das, wo Leben passiert, wo Zeit passiert, immer so eine Armlänge ungefähr um die Person drumherum ist. Und die können sich auch zusammenbacken,
dann
sozusagen.
Wird es ein
dann
bisschen
entsteht
größer,
so eine größere, so eine autogroße Blase, wenn es 4 oder 5 sind, und eine busgroße, wenn es 20 oder 30 sind. Ja, vielleicht zunächst mal kürzer ein paar Worte zu Thomas Lehr, der sage es schon lange und ich werde es immer wieder sagen, bis zum Beweis des Gegenteils, für mich der beste Schriftsteller des Landes Rheinland-Pfalz zumindest ist und auch darüber hinaus. Er ist 1957 in Speyer geboren. Er hat Biochemie studiert, zeitlang für die Uni in Berlin als Programmierer gearbeitet. Diesen Job hat er mit zunehmendem Schreiben dann reduziert auf 2/3, auf die Hälfte und dann ganz aufgeben können. Ja, er hat 3-mal auf der Shortlist gestanden. Zuletzt im vorvergangenen Jahr wieder mit Schlafende Sonne. Es hat nie geklappt. Es ist immer so ganz knapp, glaube ich, an ihm vorbeigegangen. Warum ist er zu schwierig?
Also er fordert den Leser enorm und dieses ist natürlich schon auch ein bisschen so, dass, ich glaube, er überfordert auch manche Kritiker.
Offensichtlich, ja.
Weil er einen enormen Bildungshintergrund hat, den er auch immer wieder ausbreitet, weil er eine enorme Sprachgewalt hat. Und beides zusammen ist, glaube ich, hinderlich für diese vielen Auszeichnungen. Eins davon wird reichen. Ne? Also Sprachgewalt zeichnen wir dann aus, wenn ich sage, okay, das ist so ein bisschen, ne, absehbares Setting und so. Und bei ihm ist es aber nicht so. Das ist also da drin schon ganz deutlich. Das wird dann in den nächsten beiden Büchern im Grunde noch mehr. Ne? September, da musst du auch in der orientalischen Philosophie und in der orientalischen Geschichte einigermaßen bewandert sein, um alle Bezüge
zu entdecken.
Zu entdecken. Du kannst es auch so lesen, natürlich.
Zu genießen.
Genau. Ja. Ja. Und so, es ist dann in der schlafenden Sonne genauso. Ne? Ja.
Du wirst, je mehr ich weiß, umso mehr, genau, je mehr Vergnügen habe ich. Aber ich habe dieses Vergnügen auch, wenn ich ganz wenig von diesen Anspielungen kenne. Ja. Ja.
Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Es ist eine sehr hohe Dichte an Informationen auch teilweise, die man verarbeiten muss. Und die Gefahr besteht darin, dass man dann was nicht mitbekommt. Also ich habe sehr viele Bezüge durchaus verstanden, auch mit meiner Schulphysik, die ich habe, weil es in dem Buch ja auch sehr um das Physikalische geht und immer wieder neue Theorien aufgegriffen werden. Aber man muss doch sagen, dass man an manchen Stellen dann einfach rauskommt und dann einfach die schönen Wörter genießt. Also es ist ja, genau es ist eine sehr opulente Art und Weise, die Wörter zu benutzen, aber das schmeichelt einem ja auch wenn man mal das eine oder andere kennt oder die Synästhesie, die dabei auch entsteht, wenn man sich die Bilder dazu ausmalt, weil er beschreibt ja nicht nur, sondern er fasst ja das Ganze in ein Bild ein, in einen Rahmen. Also er bringt ja diese physikalischen Themen dann auch wieder auf das Menschliche und auf unsere Gesellschaft zurück. Und das ist ja das Schöne daran. Aber ich glaube, dass diese Dichte und auch die Satzlänge, die da teilweise kommt, also wir haben es eben schon gehört und das zieht sich ja durch das ganze Buch, durchaus sehr anstrengend sein kann, das auf Dauer da mitzuhalten und jedes Detail mal mitzubekommen. Ich musste auch manchmal was doppelt lesen, nochmal zurückgehen, um zu sehen, habe ich das jetzt richtig verstanden oder habe ich da was überlesen und nicht mitbekommen.
Aber es gibt ja auch dieses sehr, sehr verspielte und humorvolle, dieser humorvolle und auch durchaus ironische Umgang mit diesem Stoff, sodass ich mich dann irgendwann im Leseprozess davon gelöst habe und es jetzt wirklich als seriösen Wissenschaftsroman zu lesen, oder sondern ich habe dieses Spiel einfach genossen mit diesen verschiedenen Theorien zur Zeit. Das fand ich dann das Spannende, weil es nicht allein das Verkopfte ist, es ist ein Kokettieren damit, es ist ein wahnsinniger Bildungshintergrund mit zahlreichen Anspielungen. Das ist ja nicht nur die Physik, es ist die Geisteswissenschaft, es ist die Philosophie mit der Aufklärung und dem Erbe der Aufklärung, es ist die soziologische Dimension dieses Romans, die noch eine Rolle spielt, die ich wahnsinnig faszinierend finde. Bloß irgendwann erschlägt es einen auch, muss ich sagen.
Also ich diese Opulenz der Bilder. Gerade am Anfang ist es wirklich schwierig, weil er einen auch da reinwirft. Also das, was wir gehört haben, war noch relativ linear, aber er springt ja auch am Anfang sehr viel zwischen den Zeiten. Er springt ans Ende schon ein bisschen oder in quasi nach den 5 Jahren, die sie dort in Nullzeit quasi verbringen. Dann springt er wieder zurück.
So erzählen große Erzähler. Und wenn wir einfach gucken, was Thomas Lehr als Vorbilder auch nennt, ne? Also Nabokov, Thomas Mann, Musil, dann sind das natürlich genau die ganz großen Geschichten, die auch so Vollbluterzähler so erzählen. Und ich habe Thomas Lehr von Anfang an so kennengelernt, dass er jemand ist, der absolut dieses will, der zum ganz großen Erzählen steht und sagt, ich mache das, ich will das. Und so ist es richtig, so funktionieren große Geschichten.
Er kann es aber auch. Also ja, gut, er knüpft das auch wieder zusammen, weil die Gefahr ist, dass man das darin sich dann auch verliert. Ja. Aber ich finde, das passiert eben hier nicht. Also es wird am Ende alles wieder zusammengeknüpft. Und ja, man gewöhnt sich auch dran.
Und er schreibt jedes Mal ein neues Buch, ein neues Thema, einen ganz neuen Gegenstand.
Ein ganz neues Gegenstand. Ich glaube, ein Thema. Er hat ein Thema, was sich ganz, ganz, ganz immer durchzieht. Das ist tatsächlich die Zeit.
Jawohl.
Ich glaube, das hat ihn vom ersten Buch, also da können wir die Erhörung als zweites erschienen, aber als erstes geschrieben, schon nehmen. Da geht's schon um Historie, um Zeit. Es geht in der Bibliothek der Gnade. Da gibt's ja auch so Ausweichbewegungen, die das machen in Frühling dann sowieso ganz, ne? Also faszinierend. 39 Sekunden. Und später in September oder der schlafenden Sonne dann erst recht.
Ne? Nabokovs Katze auch im Endeffekt. Es geht ja um diesen
Katze
auch. Wir verfolgen ja das ganze Leben dieses Mannes.
Ja, nicht nur. Wir in Mexiko gibt's ja diese im Grunde Traumbilder der Konquistadoren und der Nachfolge, ne? Also in diesen Mescalin-geschwängerten Erinnerungen, da ist es ja dann auch wieder.
Oder ganz vorhanden. Am Anfang,
oder wenn ganz er Anfang.
Auf seinem LSD-Trip ja. ist.
Genau.
Ich würde ihn gern selbst zitieren. Er hat in einem längeren Beitrag, der auch aus Interviewteilen besteht, für den Deutschlandfunk über 42 über diesen Roman Folgendes gesagt. Ich denke, das Buch hat zwei wesentliche Hauptstränge in thematischer Hinsicht. Der eine wichtige, der mir am wichtigsten ist, es handelt sich um ein Buch über das Wesen oder Unwesen der Zeit. Ein Buch, das sich mit Zeitphilosophie, Zeittheorie, mit der Frage, was ist Zeit und was tut sie mit uns, beschäftigt. Und der zweite Aspekt ist ein gesellschaftlicher Aspekt. Da kommen wir sicher später drauf. Wir bleiben, das wäre mein Vorschlag, mal bei der Zeit. Weiter Thomas Lehr. Ich verfolge ja das Schicksal von 70 Personen, die sich in einer gefrorenen Welt bewegen müssen. Und die haben einen urgesellschaftlichen Zustand erzwungenermaßen erreicht. Und da stellt sich die Frage nach dem Zustand des Einzelnen in der Gesellschaft. Das ist das zweite, wenn man möchte, soziologische Thema des Romans. Ich frage den Mathematiker und Physiker bei uns in der Runde, Murphy Burkhardt, du bist Buchhändler. Das ist die Leidenschaft und das, was du geworden bist und Literaturaktivist. Aber studiert hast du Mathematik und Physik ziemlich weit auch. Was ist die Zeit? Welche Probleme tauchen dabei auf, wenn jemand, in dem Fall Thomas Lehr oder wer auch immer, einen Roman über die Zeit schreiben will? Also welche physikalischen Probleme tauchen auf und welche literarischen? Und er muss beide irgendwie zusammenhandeln, sonst fährt das Ding an die Wand.
Die physikalischen Probleme, die auftauchen, sind natürlich all die, die in den Zeittheorien, sagen wir mal, nehmen wir nur die letzten 300 Jahre, immer wieder mal aufgetaucht sind. Wir verstehen alle die drei Dimensionen, die uns umgeben. Die verstehen wir alle. Wir können uns auch, vielleicht schwer, aber wir können uns eine zweidimensionale Welt vorstellen. Eine Platte, gibt auch Romane, die sowas durchspielen. Das können wir uns gerade noch vorstellen. Wir zeichnen und dann haben wir eine zweidimensionale Welt. Und schon eine vierdimensionale uns vorzustellen, ist sehr, sehr schwierig. Und eine Erklärung, die die Naturwissenschaft ja immer hat, heißt, die Zeit ist die vierte Dimension. Der Raum ist in der vierten Dimension gekrümmt. So ist eine populäre Aussage, die sich aus Einstein und der Quantenphysik auch folgern lässt. Nur vorstellen können wir uns das schon nicht mehr. Ne?
Was muss ich also tun, sozusagen, um das Problem, das dabei entsteht, handwerklich, literarisch zu lösen? Und was ist der Kniff von Thomas Lehr?
Ich glaube, der
kriegt das hin?
Der Kniff von Thomas Lehr ist, dass er das dann irgendwann vergisst und einfach erzählt.
Das ist natürlich auch ein toller Trick, um aus dieser Nummer wieder rauszukommen, ja, weil man natürlich auf diese Paradoxien stößt. Und da geht er ja natürlich verschiedene Theorien durch. Und immer wenn es brenzlig wird, zieht er sich dann raus. Und das Schöne ist, dass wir dann eben immer diesen ironischen Ton noch dabei haben, wenn er dann sagt, da haben jetzt die Zernianer auch keine Antwort für. Also damit zieht er sich erzähltechnisch auch schön noch mal raus, dass er es nicht auserklären will. Also deshalb, man muss das einfach, ich denke, man darf es nicht ganz wir ernst nehmen. Was da drin ist wissenschaftlich natürlich schon fundiert. Es ist aber ein Sammelsurium, ein Potpourri unterschiedlichster Theorien. Und da ist jetzt aber auch ein Nebeneinander nicht nur physikalischer Zeittheorien, sondern auch mythologischer Konstrukte. Die Nullzeit aus der japanischen Mythologie jetzt, die dann erwähnt wird. Also wir haben ein ganzes buntes Nebeneinander ganz unterschiedlicher Zeittheorien, die eigentlich eine Variation, finde ich, jetzt darstellen auf diese Sinnfrage, weil diese Frage kommt ja dann auf und da berühren sich, finde ich, auch Philosophie und Physik, denn letzten Endes gibt es immer noch offene Fragen, die nicht die Wissenschaft allein klären kann, wo wir auf ein Glaubenssystem ja zurückverwiesen werden.
Genau, also es ist nicht bis ins Kleinste durchdacht, aber doch sehr weit. Also man ist öfter überrascht, wie weit das gedacht hat und man liest es ja auch ein bisschen so, dass man immer guckt, oh, okay, hat er da was, hat er das bedacht? Und das funktioniert doch meistens. Und in dieser Orientierungsphase, Sie müssen natürlich schauen, also es ist zum Glück mittags um 12.47 Uhr und 42 Sekunden.
Überall und ständig dann?
Überall und ständig, daher auch der Name 42 Sekunden eben, bei denen die Uhr stehen geblieben ist. Und das heißt, es ist Sommer. Es ist heiß oder die Sonne scheint, das heißt, man muss sich darüber keine Gedanken machen. Es wird öfter die Frage gestellt, was passiert im Winter oder in der Nacht. Also man hat doch sehr viele Vorteile. Nachteil ist natürlich, wenn man schlafen möchte, muss man einen Ort finden, der dunkel ist. Und so ergeben sich ganz viele Probleme, die man so erstmal gar nicht bedenken würde.
Es gibt eine Aufteilung, ja. Da gibt es einmal die Gruppe der Wissenschaftler, die sich mehr oder weniger zusammen zurückzieht. Und das sich auch wieder
ja, bei den Wissenschaftlern halt auch deshalb, weil es fast zwei Hände voll Leute aus dem CERN gibt, die natürlich, wenn man jetzt mal davon ausgeht, es ist von dort ausgegangen, es ist durch einen Fehler dort passiert, von denen man erwarten würde, dass sie mehr als die Journalisten wissen und eingreifen können und dafür sorgen können, dass das, wie heißt es, der Weltmotor wieder anspringt.
Eine andere Gruppe versucht so eine Art, ja, Expedition zu machen, eine andere Gruppe wiederum im Dorf der Ahnungslosen. Das heißt, die haben alles beiseite geräumt und machen so eine Art Arche Noah-Leben in der Zeit. Und es gibt natürlich auch die, ich sage jetzt mal bewusst nicht Verbrechen, sondern Untaten. Das Tolle ist natürlich, man kann sich vollkommen gefahrlos und folgenlos durch die Weltvögeln im wahrsten Sinne des Wortes, weil ja alle
und morden
da stehen und stehlen würden. Ja, man kann jemanden, der da steht und eingefroren ist, auf 20 Zentimeter, auf 2 Zentimeter einen Revolver an den Kopf halten und abdrücken und der ist dann tot, ungestraft.
Denn es gibt ja auch niemanden, der Gesetze macht, beziehungsweise ja. Die einzigen, die das verurteilen können, sind die anderen 69.
Und wenn die Welt wieder anspringt oder ansprenge, bis dahin ist man weit weg. Wer soll wissen, wer das war? Also sind Tür und Tor geöffnet für Taten, sind ja auch gute Taten denkbar, und Untaten.
Was ja dann auch in Phase 3 quasi dem Missbrauch mehr als deutlich beschrieben wird. Da geht es nämlich genau um diese Untaten, zu denen man ja zwangsläufig irgendwann übergeht. Man fängt an, Experimente zu machen, denn wenn nichts passiert, irgendwann kommt auch die Langeweile und aus Langeweile entstehen natürlich oft dumme Ideen oder auch gute Ideen. Also es gibt ja auch viele Experimente, die ausprobiert werden, gleich schon zu Beginn. Was kann man denn machen, was nicht? Es gibt einen, der sich am Anfang aus dem Fenster wirft, um zu sehen, ob er dann irgendwie in der Luft hängen bleibt. Das funktioniert eben nicht, weil die Blase ja mit ihm geht. Und dann kommt es aber auch zu sehr vielen sexuellen Übergriffen. Das ist quasi an der Tagesordnung. Also so wie man das liest, ist das gerade da, wo man ist. Und man kann quasi seinen Gefühlen oder seinen Gelüsten in dem Fall freien Lauf lassen.
Also dieses sich außerhalb der Zeit bewegen ist auch der folgt eine gewisse Amoralität, also die wirklich eine Moral nicht mehr kennt. Es kennt nicht mehr, also der menschliche Körper wird nicht mehr als Individuum anerkannt. Es wird benutzt wie ein Gegenstand. Sie werden wie Figuren hin und her geschoben. teilweise zu grotesken Collagen drapiert, also wie das der Hayame macht, dann auch in diesen Chalets dann in den Bergen. Wo war dann aber auch, das eine ist wie so ein Memento Mori, der menschliche Zyklus, wo eigentlich von der Geburt bis zum Tod alle Menschen in einem Kreis angeordnet sind ja auch.
Aber immer mit einer sehr starken sexuellen Konnotation.
Also genau, in dem dritten Chalet geht es dann einfach darum, dass da alle sexuellen Exzesse und Perversionen, wie bei Desart eigentlich auch, dann ausgestellt sind, ja, mit Menschen. Andererseits gibt es auch Scherze, wie in dem Museum, also die Museumstheorie wird dann ironisch aufgegriffen. Das heißt, da wird dann im Museum, wird in einem Exemplar im Naturkundlichen Museum dann ein kopulierendes Menschenpaar dann ausgestellt. Ein Scherz der Cerniana heißt es dann.
Kurz eingeworfen, Thomas Lehr ist natürlich ein großer Witzbold, ein ausgesprochen witziger Autor. Auf jeder Seite, fast auf jeder Seite, ist einfach ein Witz, ein großartiger, manchmal auch ein bisschen zynisch, manchmal auch ein bisschen sarkastisch, aber fast immer ironisch. Es sind große, unterhaltsame Witze in diesem Buch, und zwar ständig, ja.
Gerade wenn man es nicht so ernst nimmt, dann ist das Buch eigentlich durchgängig zum Schmunzeln, weil das ja sehr absurde Vorstellungen auch sind. Vielleicht auch die ein oder andere Fantasie. Man kann überall hingehen, sich alles nehmen, was man will. Alle Klamotten, die man schon immer haben wollte, kann man haben. Man kann essen, was man will, weil es ist einfach, also solange es da ist.
Aber gleichzeitig führt das auch ad absurdum, ne? Dieses.
Weil ich weiß, dass er ein großer Bewunderer auch von Sartre ist, der ja nun für uns, also für mich zumindest, der Autor der Amoralität in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war. Und dieses führt er auch vor, also so wenn's, und im Grunde auch konsequent. Wenn es keine Zeit gibt, gibt es keine Moral, weil du kannst ja nicht für was gestern war, dann heute zum Beispiel bestraft werden. Du kannst auch nicht für heute was festlegen, was morgen passieren soll. Ne? Deswegen ist auch diese Gesetzlosigkeit völlig klar. Und Sartre hat es ja in mehreren Romanen auch so aus dem Jenseits und so beschrieben. Thomas Lehr bewundert Sartre, also führt er das auch vor und ironisiert es aber gleichzeitig wieder. Ne?
Führt ja im Endeffekt dann auch in die vierte Phase, wenn man sich daran jetzt mal abhangeln will, dann die Depression. Weil wenn man eben diesen ständigen, wenn man seinen Gelüsten andauernd hingeben kann, mit jedem vögeln kann, der gerade da ist, nimmt es natürlich dem Ganzen auch so den Reiz. Vor allem, weil natürlich auch nichts zurückkommt. Gerade beim Geschlechtsverkehr ist das ein bisschen schwierig. Das beschreibt er ja auch sehr intensiv und immer wieder.
Dann liest doch mal eine Stelle. Wir sollten nicht nur über Sex reden, sondern ihn hören, wie ihn Thomas Lehr beschreibt. Denn das ist eben auch eine große, ganz seltene Qualität von ihm. Sexuelle Dinge zu beschreiben, würde ich mich als Autor nicht trauen. Das gehört für mich, gerade weil es so häufig in der Literatur, in der Literaturgeschichte passiert ist, zu den allerschwierigsten Sachen. Und das Besondere, und darauf bitte ich jetzt zu achten und zu hören, ist, dass es Thomas Lehr gelingt, diese uralten, ewig gleichen Sachen wieder neu zu schreiben.
Sie lag. Sie war nur mit ihren zahlreichen Fingerringen bekleidet und dem kleinen feuchten Nerz. Nach einem Tennismatch und einer Pflegestunde im Bad hatte sie sich um 12.47 Uhr noch einmal in das Bett der Suite begeben, um sich ihre gefügig ausweichende leichte Hand zu gönnen. In einem solchen einfachen und dankbaren Fall ist die Reaktion beinahe vorhersehbar. Es kann sogar eine heftige, jedoch stets raptusartige kurze Begrüßung geben, die hervorgerufen zu haben oder gar systematisch hervorrufen zu können, unsere Satire, Phallochonder, Penetranten und Penetrantinnen mit Stolz und fieberwarmen Flüssigkeiten erfüllt, umso mehr als das Bewillkommenen oder gar Kommen die initiale und einzige aktive Regung der von uns Besuchten zu sein pflegt, welche sich auch bei einem neuen, noch ganz unbekannten Gast nicht zu wiederholen scheint. Die Gräfin zum Beispiel hatte eine so herzliche, schier frohlockende Art, bei der sich das Brustbein hob, der Hals reckte, die Lippen öffneten, dass man jenen unvergleichlichen Sekunden lange nachtraute und ich mir alles Erdenkliche, jedoch Vergebliche einfallen ließ, um noch einmal so begrüßt zu werden. Selbst im Fall der maximalen chronosphärischen Überlappung, die etwa die Form der doppelten Schere hat oder der zwei Löffelchen, wenn nicht gar bei Sperbers oder Mendekers Anatomien, die vollkommene Bär-überrollt-Rotkäppchen-Innigkeit, sind die einmal Besuchten nicht mehr aus der Reserve zu locken. Unter ihrer nackten Haut bleiben sie verloren, wie unter einer Eisschicht, die zunächst den Schlaf zu versiegeln scheint, dann die Narkose und bald schon das Koma. Denn man verliert sie immer mehr, erhält immer weniger Reaktion, wird von immer größeren Zweifeln geplagt, je näher man ihnen sein möchte.
Das Buch ist also auch, und das immer beim zweiten Punkt, den Thomas Lehr ja in diesem Zitat angesprochen hat, eben auch ein gesellschaftliches, ein soziologisches Experiment. Die sind in so einer Art Urzustand. Er zitiert später auch die Leute, die Aufklärer, die so viel vom Urzustand, Voltaire, Rousseau und die anderen, geschwätzt und geredet haben. Genau da übrigens in der Nähe, in Genf, bei Genf. Es ist nicht nur Zeitphilosophie, sondern es ist auch ja eine Frage nach der Philosophie der Anthropologie. Eine Frage, die gerade mit diesen Untaten aufgeworfen wird, nach einer Ethik, die sich die Menschen selbst geben müssen. Da ist keine Polizei, da ist keine Kirche, da ist kein Gott, der den Blitz schleudert, sondern sie müssen es selbst tun, sonst tut es niemand. Das hat in dem Punkt zumindest viel Ähnlichkeit, viel Vergleichbares mit der Stadt der Blinden, die wir in dieser Runde das letzte Mal zusammen diskutiert haben. Auch da entsteht ja plötzlich in der Isolation dieser größer werdenden Gruppe in einer ehemaligen Irrenanstalt, in der die Angesteckten, die also blind geworden sind, isoliert werden, ein gesellschaftliches Experiment, in dem verschiedene Dinge passieren, in dem es Gute gibt und Böse gibt und ja, die Motive ebenso aufgefächert werden. Einverstanden, dass 42 eben auch ein Roman über die Verfasstheit der Menschen ist, über ihr Gutsein, ihr Bösesein, ihre Offenheit zum Guten hin oder zum Bösen hin oder auch zu mittleren Lagen hin.
Ich muss sagen, dass mich das eigentlich überrascht hat an dem Roman, weil die Menschen zuerst mal oder die Frage nach der Moral sich überraschenderweise für die meisten erstmal gar nicht stellt, ist jedenfalls mein Eindruck. Also sie gehen mit den Menschen, die eingefroren sind in der Zeit, mit denen gehen sie um wie mit Schießbudenfiguren, also achtlos. Und ja, es ist die Amoralität, also als würde es keine Achtung mehr geben vor der Menschlichkeit und sie nutzen auch nicht die Möglichkeit, jetzt etwas anderes, einen anderen Gesellschaftsentwurf vielleicht zu verwirklichen oder eine andere Möglichkeit von Gesellschaft.
Doch, eine Gruppe macht das ja.
Ja, und würde ich dir ein bisschen widersprechen, Stefanie, weil also einerseits ist natürlich so, dass nicht automatisch jetzt an der neuen Gesellschaft gebaut wird, weil man zuerst mal gucken will, wie man in die alte wieder zurückkommt. Und da ist sicherlich nicht so, dass ich dann zuerst mal ein neues Modell entwerfe.
Aber es gibt zum Beispiel noch nicht einmal primitive Regeln des Zusammenlebens oder wie man mit diesen anderen Menschen zu verfahren hat. Also das scheint es nicht zu geben. Es gibt dann immer diese Guerillagruppen, die sich dann bilden, um dann einzelne Verstöße, die drastisch sind, zu ahnden.
Auch nicht einverstanden. Es gibt die sogenannte Chronikette. Also schon sehr früh schlägt einer Verhaltensregeln vor, die sind da reduziert auf 5 Hauptpunkte, also Etikette, Chronikette, wie und sich die Leute erstmal in 5 groben Punkten in dieser erstarrten Welt verhalten sollen.
Ja, und man muss ja auch bedenken, diese erstarrte Welt ist relativ groß. Die können sich ja so weit aus dem Weg gehen, du siehst ja keinen, also im Grunde, du kannst eine Woche durch die Umgebung von Genf wandern und du triffst ja nur Fuzis, wie sie dann irgendwann zu denen sagen, also Versteinerte, und dann brauchst du ja auch nicht so notwendig Regeln für ein Zusammenleben. Es wird dann schwieriger, wenn man sich treffen will. Ne? Man muss dann so klassische Sachen ausmachen wie am 1. August treffen wir uns immer da und da, beziehungsweise sie treffen sich dann immer am Jahrestag.
Genau, weil es gibt ja auch keine Monate mehr und keine genauen Zeiten. Ja. Es ist ja immer derselbe Tag.
Aber was Sie schreiben, ist dann an einer Stelle, glaube ich, das ist so, was wir hätten tun können und was nicht. Dann wird dann schon aufgezeigt, was Sie hätten tun können, aber in den meisten Fällen haben Sie es eben nicht getan. Ja. Es gibt dieses Dornröschen, diese Dornröschenmorde, das sind ja politische Attentate eigentlich, ne? Wo dann dieser ja. Waffenhändler ermordet wird.
Ein serbischer Kriegsverbrecher, was aber jeweils erwiesen ist, weil die Menschen oder der, die ermordet hat, auch in ihren Taschen ja nach Belieben kramen kann und da die Beweise dafür findet, dass sie tatsächlich ein serbischer Kriegsverbrecher oder ein Waffenhändler war. Es werden allerdings auch vermutlich Leute umgebracht aus Jux und Dollerei.
Gibt so. Diesen Psychokiller, also der ja wirklich nach Hannibal Lecter-Manier dann die Opfer sehr hübsch drapiert.
Und sich auslebt, da sind wir dann wieder bei diesem Missbrauch.
Sadismus, Missbrauch, ja.
Gibt es jemanden in der Runde, der sicher ist, dass, wenn er in so einer Welt wäre, er das nicht getan hätte?
Das ist eine sehr schwierige Frage.
Eben, darauf will ich nur
hinaus. Also ich glaube, dass
die Frage
keiner,
nicht beantworten können.
Dass keiner, also ich kenne jetzt niemanden so gut in der Runde, aber dass keiner direkt am ersten Tag drauf los morden würde oder was weiß ich was. Aber ich glaube, es hat auch natürlich mit der Zeit zu tun, die man dort verbringt und was das auch mit der Psyche, mit einem selbst macht. Weil wir können uns gar nicht vorstellen, also da sind wir ja schon wieder ein bisschen beim aktuellen Bezug von diesem Buch, der Lockdown. Wir wissen alle, dass der Lockdown jetzt im März oder ab März, beziehungsweise eventuell ein wieder anstehender Lockdown, natürlich auch vielen Leuten psychisch sehr zugesetzt hat. Und da auch viele Sachen rausgekommen sind. Das ist natürlich ein ganz anderes Niveau, als wir das jetzt hier in dem Buch sehen. Aber trotzdem, so ein Zustand dieses Lockdowns, dieses, ich bin umgeben von Menschen, aber keiner bewegt sich, nichts passiert. Ich komme auch nicht vorangefühlt, dass das mit einem psychisch sehr viel macht. Ich glaube, das ist selbstverständlich. Und dann weiß man nicht, die verbringen da ja wirklich 5 Jahre, was man dann, wenn man da ein Jahr, 2 ist, ob man dann nicht auch irgendwann mal übergriffig wird. Ich denke, nicht jeder wird da zum Mörder, aber das ein oder andere Vergehen ist da sicherlich nicht ausgeschlossen.
Oder Unterschriften,
ganz genau.
Fälschen sie dann, um sich tolle Villen zu besorgen oder was am einfachsten ist.
Aber immer
Diamanten sammeln, ja.
Das immer drauf bezogen auf quasi ein Wiedereintreten echte Zeit, weil ansonsten sind natürlich diese Reichtümer auch nicht wirklich was wert.
Aber ansonsten muss man sagen, es ist nicht Thomas Lehrs Impetus, uns das vorzuführen, beziehungsweise dafür einen Entwurf zu machen. Ne?
Im Gegenteil, er ist auch überhaupt nicht sehr moralisch. Also er ist nicht so mit dem Zeigefinger. Ich finde, es ist teilweise ein bisschen fast zu erschreckend, wie schnell dann die Grenze überschritten wird.
Ist aber konsequent für seine Betrachtung der Zeit, weil ich muss das nochmal wiederholen, ohne Zeit ist Moral sinnlos.
Klar.
Aber es ist natürlich auch eine ganz große Auseinandersetzung mit dem Erbe der Aufklärung. Also, dass da auch die gnadenlose Sonne die ganze Zeit alles ausleuchtet bis ins Detail, dass es eben dieser Vernunftgedanke ist, der allein nicht weiterführt, dass sie dann eben praktisch mit dem Erkenntniswillen, den sie haben, diesem Forschungsdrang, dass sich das ins Gegenteil dann verkehrt zum Schluss mit dieser Depression und diesem Fanatismus, der ja am Ende steht, eine vollkommen irre irrationale Entgegnung. Und diese desartartig anmutenden Szenen voller Amoral ist natürlich die andere Seite der Medaille, wenn wir jetzt das kalte Licht der Vernunft allein betrachten, der Aufklärer.
Ja gut, aber das können wir natürlich auch in der Historie betrachten. Nehmen die Französische Revolution und die zu Ende gedachte an manchen Stellen Aufklärung, die hat dann zu grausamen Morden und zu Blutherrschaft geführt.
Und da denke ich auch an Mary Shelley's The Last Man, wo ich denke, das hat er gekannt.
Was
oder
ist das?
The Last Man, der letzte Mensch, das ist ein Roman von Mary Shelley, wo sie es wird ein Manuskript aufgefunden in einer Höhle, und zwar von dem letzten Menschen aus dem 21. Jahrhundert, und der hat eine Aufzeichnung hinterlassen, und dieser letzte Mensch, der zeichnet mit dem Namen Adrian, und der schildert halt auch, wie er und seine Freunde dann auch in den Zeiten der Pest mehr oder weniger überleben und aber auch diskutieren und auch gerade die Ideale der Aufklärung, der Aufklärung beziehungsweise die Französische Revolution auch diskutieren, meine ich. Oder beziehungsweise es wirkt dann zurück auf die Zeit Shelleys, wo sie eben diese Französische Revolution und diese Theorien verarbeitet und natürlich auch ihren verstorbenen Nächsten dann ein Denkmal setzt, also Percy Bysshe Shelley und Lord Byron, die auch in diesen Figuren dann verewigt sind. Daran hat mich das erinnert, also so ein bisschen.
Vielleicht dazu ein längeres Zitat aus dem Buch wieder, das auch ja ein gutes Beispiel ist, zum einen für das, Stefanie, was du angesprochen hast, aber für die Fähigkeit des Autors und seine Lust an Ironie und auch Selbstironie, selbstverständlich. Wer liest, soll ich oder möchtest du lesen?
Welche Stelle meinst du denn?
Seite 161, wer nicht schreibt, wird unsere Welt kaum ertragen.
Ja.
Das gilt vermutlich für Corona, das gilt für diese Welt in 42, das gilt, ja, sagen die Autoren, immer für jede Welt.
Wer nicht schreibt, wird unsere Welt kaum ertragen. Schon auf dem Weg von Interlaken hatte immer mal wieder einer von uns dreien sich kurz erleichtern müssen. An einen Baum gelehnt, auf einem sitzgerechten Stein, auf der Unterlage von Fahrradsätteln oder Kühlerhauben verrichten wir unser Geschäft. Oft nur zwei, drei Sätze, einen Einfall, eine Erinnerung. Das sieht man sich nach als Notdurft der Spiegelung. Nach fürchterlichen Wodka-Tagnächten in den Seebädern bin ich der Schreibsucht verfallen. Im Monat 5 des Jahres 0 bereits und glücklicherweise, denn sonst hätte ich die naive, im hohlen Glauben an irgendetwas Dringliches unternommene Rückreise nach Genf durch den Packeisblock Deutschland wohl nicht bewältigen können. Man stelle sich also einen streunenden Hund vor, wenn man sich mich vorstellt, Schleifen und Spiralen ziehend, der immer wieder das Schreibbein am Laternenpfahl der Selbstvergewisserung hebt. Boris und Anna gehören der gleichen inkontinenten Rasse an und sind längst nicht die einzigen Zombies, die ihre Rucksäcke mit Tagebüchern beschweren. Nur einige schreibenthemmte Louis-Seize-Aristokraten, die sich noch den Weg zur Guillotine mit dem Verfassen von Maximen und sacht ins Kopflose stolpernden Reflexionen verkürzten, dürften ähnlich versessen gewesen sein.
Da spricht Thomas Lehr von sich selbst auch. Ich weiß es. Ich garantiere dafür.
Er spricht, glaube ich, von ganz vielen Schreibbesessenen beziehungsweise von ganz vielen Autoren. Wobei umgekehrt, wenn du als Autor nicht unbedingt den Drang hast, du willst jetzt was schreiben und du musst ständig schreiben, dann wird es natürlich auch nichts.
Das heißt, als Autor darf man sich erst dann nennen, wenn es einem so geht. Also wenn man seine Schreibnotdurft wirklich verrichten muss.
Wie viele Seiten Tagebuch sind von Thomas Mann veröffentlicht?
Ich weiß es nicht.
Aber ich glaube 10 Bände und nehme mit 500, dann sind es 5000. Ich glaube, es sind 8000 Seiten. Aber
plus so die Literatur.
Plus die Literatur, die noch mehr ist. Ne? Das sind dann noch mehr Seiten. Also da musst du schon einen ordentlichen Drang haben, dass so viel.
Es hat natürlich auch Kritik an dem Roman gegeben, blödsinnige wie ich finde. Eine Kritikerin hat ihm zum Beispiel also wegen dieser Sexszenen Amoralität vorgeworfen, so als ob Thomas Lehr himself sich dadurch diese Welt gevögelt hätte. Und es ist nicht die Aufgabe des Autors, Zensuren zu verteilen und Political Correctness zu verteilen und so beschreiben und vorzuschreiben. Es hat aber auch durchaus diskutable Kritik gegeben, zum Beispiel, dass der Roman zu wenig Action habe, zu wenig Handlung habe und im Vergleich dazu zu viel überbordendes Beschreibungsmaterial und Reflexionsmaterial liefere. Er entwirft in der Tat breite Panoramen, ganz langsame 360-Grad-Schwenks, aber in denen dann nichts passiert. Logisch, die Welt steht ja still, könnte man jetzt einwerfen. Also, wie seht ihr das? Ist diese Kritik gerechtfertigt? Ist sie zum Teil gerechtfertigt?
Also ich kann der Kritik zum Teil zustimmen. Ich finde schon, dass, also ich würde dem Buch jetzt nicht vorwerfen, es passiert zu wenig, aber es gibt natürlich Passagen, wo ich an diesen üppigen Panoramen einfach die Lust verliere. Das ist so, wie wenn ich an 6 Gemälden von Hieronymus Bosch vorbeigehe, dann habe ich am 6. Keine Lust mehr, die Details zu gucken. Nur im Lesen ist es natürlich so, entweder fange ich an zu blättern, bei Hieronymus Bosch gehe ich schneller, oder ich muss es mir einverleiben und dann ist es tatsächlich, ich muss es mir einverleiben. Und dieses kann ich natürlich schon auch verstehen, dass das auch dieses sprachliche Niveau, was Thomas Lehr dann hat, nicht dazu führt, dass man dann halt schnell genug lesen kann. Ne? Das ist schon ein Problem.
Ja, ich hatte auch zwischendrin, also ich finde es ist ein großartiger Roman. Ich habe aber auch das Problem, es hat ja viele essayistische Einschübe und Betrachtungen und die sind alle für sich sehr, sehr interessant. Ich habe das Gefühl, das Interesse ist auch nicht wirklich sehr auf diesen Figuren. Da wird wenig auserzählt und ich fand das zwischendrin vom Lesen her dann doch ein bisschen ermüdend, auch wenn ich dem sehr, sehr gespannt gefolgt bin, wo ich dann zwischendrin doch das Gefühl hatte, es wiederholt sich oder es ist viel Spiel dabei und ich liebe diese Spielereien, ich liebe die Verspieltheit. Ich habe aber das Gefühl, was wir hier sehen in diesem Roman, ist eigentlich eine Entwicklung zu dem, was dann später kommt in seinem Werk auch. Also dieses mal ausbrechen, alles ausprobieren. Mir ist es teilweise dann, dieser Form wird sehr viel anderes dann untergeordnet, was ich dann finde, was später in der schlafenden Sonne zum Beispiel in einem ausgewogeneren Verhältnis dann.
Ja, aber ist vielleicht auch natürlich ein Stück weit dem für uns sehr abstrakten Thema Zeit, was als meiner Meinung nach seine wichtigste Motivation für den Roman war, geschuldet. Weil er beschreibt im Grunde eine Zeitlosigkeit und diese Zeitlosigkeit führt zu einer gewissen Handlungsarmut, weil in den späteren, wenn man September oder wenn man die schlafende Sonne nimmt, dann sieht man, dass er mit der gleichen Werf natürlich große Entwürfe, große Gesellschaftsentwürfe auch macht und beherrscht. Und in 42 hat er viel davon ausprobiert, aber durch das etwas abstraktere Thema natürlich ein größeres Problem gehabt, wie wenn du das 20. Jahrhundert, wie er das in der schlafenden Sonne macht, nacherzählst, kunstgeschichtlich, politisch. Und das ist so in 42 schon ein bisschen schwieriger dann auch zu fassen. Ich glaube, man muss es mit Spaß lesen und auch dann an manchen Stellen mit Spaß wieder zumachen und sagen, morgen oder übermorgen wieder. Also so ging mir's. Und ich habe jetzt auch beim nochmaligen Lesen gemerkt, man kommt in diesen Spaß aber rein, wenn man dann den Bezug wieder versteht und den Bezug und dann von gestern was kapiert und so. Es ist einfach im Grunde zu viel.
Aber kann es denn eigentlich zu viel sein? Es liegt dann doch nur an uns oder am Leser, das richtig zu dosieren, also den Genuss richtig dosieren. Ja. Ich könnte jetzt argumentieren, 10 Schwarzwälder Kirschtorten können nicht zu viel sein. Man muss nur A, dafür sorgen, dass man sie so aufbewahrt, dass sie nicht verderben, was bei einem Buch kein Problem ist. Und man muss halt dafür sorgen, dass man sie nicht auf einmal oder in einer Woche
frisst, an einem Tag,
sondern vielleicht in einem Vierteljahr oder in einem halben Jahr. So. Und dann werden sie zum
Buch. Das ist aber natürlich die Frage, und das ist das, was wir dann ja an der Literatur schon auch gerne haben, dass der Autor dieses mitbedacht hat, wie viel wir konsumieren können und uns gleich ein konsumierbares, ne? Also vielleicht sollte man dann nicht 10 Schwarzwälder Kirschtorten auftischen, sondern nur eine, ne?
Und aber ich finde an sich ist es gut aufgebaut insofern, dass man die einzelnen Phasen hat und ich finde, die lesen sich relativ gut an einem Stück. Mir ging es zumindest so. Aber auch es ist ja eine Abwechslung da. Also wir haben immer diese Kurzessays über die Zeit, über diese Theorien, wo dann immer so ein bisschen gescherzt wird, die natürlich auch eine sehr lange Passagen umfassen, keine Frage. Und dann geht's ja aber in der Handlung weiter. Also man will ja doch, also es ist ja doch immer genug Spannung da, weil man ja doch wissen will, ja, wie geht das jetzt aus? Wie kommen sie weiter? Kommen sie wieder raus aus der Zeit oder bleiben sie dafür immer stecken? Klärt, es gibt ja diese einzelnen kleinen Geschichten noch, klärt er das mit seiner Frau oder wo ist die Frau? Diese ganzen Fragen, um jetzt nicht zu viel zu verraten, aber die kommen ja auch noch auf. Und deswegen finde ich es an sich ganz schön, weil es sich immer abwechselt. Also es ist nie so, dass jetzt einfach 100 Seiten nur Kurzessay kommt, dann ist es auch kein Kurzessay mehr, sondern dass es sich abwechselt. Aber natürlich, es ist kein klassischer Thriller, bei dem quasi ein Action-Moment auf den anderen folgt, beziehungsweise bei dem die Spannung durchgängig gehalten wird. Also natürlich kommt dann so ein Einschub, der dann wieder sehr philosophisch auch wird. Und darauf muss man sich, glaube ich, einfach einlassen. Es ist wirklich dieses auch Einlassen.
Können wir uns darauf einigen, dass wir einen sehr geübten oder versierten Leser brauchen?
Einen gut trainierten Leser.
Weil ja. der wird das, was der Tim
gerade... Marathon-Distanz 42.
Ja. Aber ein gut trainierter Leser wird das, was du, Tim, gerade eben gesagt hast, dass es immer wieder Spaß macht, sich da reinzufinden, der wird das auch genießen können und der wird das für sich auch einteilen können. Und das ist halt natürlich tatsächlich ganz schön.
Darf ich das als Schlusswort nehmen und Stefanie, oder hast du was ganz Wichtiges zu sagen? Dann noch bitte. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass du Seite 221 liest, was, glaube ich, von uns allen als eine der wichtigen, zentralen und Lieblingsstellen angestrichen worden ist. Was also ist, verflucht nochmal die Zeit?
Was also ist, verflucht nochmal die Zeit? Der Abgrund, in den wir fallen, seit dem Augenblick unserer Geburt. Unser tagtägliches, nachtnächtliches, sekundensekündliches Problem, das uns dereinst mit einem Zeigersprung um die Ecke bringt. Die Ecke liegt im Raum und diesen hätten wir nicht, gäbe es keine Zeit. Was um uns herum ein Herum formt, seine Tiefe, Höhe, Breite, der Schacht und Würfel, Abgrund und Kasten, der durchsichtige Block ohne Grenzen, faltet sich nur auf, wenn die Uhren ticken, wenn der vorbeifliegende Ball in seinem Rahmen etwas anderes ist als die unhörbar donnernde Folge immer neuer, totaler, ungeheuerlicher Welten, die sich allein durch die Position eines kreisrunden Flecks unterscheiden und nirgends wären ohne das große Regal der Zeit. Nämlich stets derselbe Ball in stets derselben Welt, in der nur etwas um etwas verrückt ist, in der sich aber jeder einzelne Punkt, jedes Staubkorn, jede Pore der Pore und jedes Haar des Haars verändert hat um den Hauch eines Hauchs, den winzigen kosmischen Glockenschlag, der für jeden gilt. Die Zeit, dachten wir, damals, als der Apfel noch unbeschwert normal beschwert vom Baume fiel, die Zeit also. Plötzlich schien die Luft knapper zu werden und der Boden unter unseren nackten Philosophenfüßen zu knirschen. Das ist der große Fluss, der durch den endlosen gläsernen Schacht des Raumes strömt, der jedes Ding erfasst, überspült, mitreißt auf seinem unumkehrbaren Lauf in die Zukunft. Ein Fluss ohne Ufer, weil nichts nicht in ihm treibt. Der also gar nicht fließt, weil er an nichts vorüberfließt. Um den Fluss zu messen, brauchen wir den Fluss. Die Zeit müsste in sich selbst fließen und wiederum in sich. Also gibt es keinen Strom, keinen Pfeil, kein Verrinnen? Sieh auf deine Hand, bis sie zerfällt.
Das war Folge 5 bei Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Der totale Lockdown. Über den Roman 42 von Thomas Lehr diskutierten und es lasen daraus der Buchhändler der Blauen Blume, Murphy Burkhardt, der Medienstudent Tim Kuhr, die Germanistin Stefanie Schmoll und Theo Schneider. Alle bisherigen Podcasts finden Sie übrigens zum Hören und Herunterladen auf Spotify, iTunes und Soundcloud.com mit den Keywords Podcast Literatur plus VHS plus KL.